NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Juli 1796. Der britische Afrikareisende Mungo Park erreicht als erster Europäer den Niger.
Und da ist er, der Niger. Klar und kühl wie ein Oktobermorgen, an den Flussrändern sauber gestutzt. Über die gekräuselte Wasserfläche gleiten Kähne, Blässhühner und große schweigende Schwäne. Lachse springen und frische Farne und laubreiche Ulmen säumen das Ufer.
So träumt der Held in einem Roman Wassermusik von T.C. Boyle von der Entdeckung des Niger.
Das ist so eine ganz hübsche, literarisch-ironische, durchaus sehr deftige Korrektur auch gewisser, wie soll ich sagen, Heldenmythen, die sich um Mungo Park und seine Reisen und überhaupt über die Forschungsreisen dieser Zeit ranken.
Sagt Andreas Eckert.
Ich bin Professor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität in Berlin.
Den wilden, unerschlossenen, sagenumwobenen Kontinent zu erforschen, das schreckt zunächst viele Europäer ab. So spottet der Schriftsteller Jonathan Swift Anfang des 18. Jahrhunderts.
Die Geografen füllen auf den Karten Afrikas ihre Lücken mit wilden Zeichnungen und malen in unbewohnbare Flächen aus Mangel an Städten Elefanten ein.
1788 wird in London die African Association gegründet.
Das Ziel unserer Vereinigung ist, Afrika der Erforschung zu öffnen. Nordafrika haben sie bereits 1790 abgesteckt, kartografiert, etikettiert, seziert und verteilt. Westafrika jedoch bleibt weiterhin ein Geheimnis. Und in seinem geheimnisvollsten Inneren fließt der Niger.
Die Bestimmung seiner Lage wird durch die ungewöhnliche Sichelform erschwert. Nur 300 Kilometer vom Atlantischen Ozean entspringend fließt er in nordöstlicher Richtung landeinwärts, um dann hinter Timbuktu um 90 Grad nach Südosten zu drehen und schließlich in den Golf von Guinea zu münden. Ende des 18. Jahrhunderts sind weder seine Quelle, noch der genaue Lauf, noch die Mündung bekannt. Aber
es gab ältere antike Zeugnisse, die auf die Existenz dieses Flusses hinwiesen.
Sein Verlauf brachte schon Herodot 5 Jahrhunderte vor Christi Geburt zum Grübeln. Plinius der Ältere taufte ihn schließlich auf den schwarzen Namen Niger. Und nun, am Ende des Zeitalters der Aufklärung und zu Beginn jenes der Profitmaximierung, will Frankreich den Niger haben, England will ihn und Holland, Portugal und Dänemark will ihn auch.
Jenen Fluss, den noch niemals das Auge eines Europäers entdeckt hatte.
Und so sucht die African Association einen Entdeckungsreisenden.
Der korrekte Begriff lautet geografischer Missionar.
Jedenfalls jemanden, der den Niger endlich findet.
Die drei vorherigen Expeditionen waren alle gescheitert und die meisten der Reisen noch nicht zurückgekommen.
Nun kommt der junge Schotte Mungo Park ins Spiel.
Genau, und er hat sich auch selber ins Spiel gebracht. Da gab es mehrere Faktoren. Zum einen war Mungo Park Arzt, zum anderen war er auch botanisch sehr interessiert. Dann war er mit der British East India Company nach Südostasien gefahren, in Sumatra, hatte dort also schon Erfahrung mit dem Tropenklima gemacht und ist einigermaßen gut überstanden.
Und so bat ich den Präsidenten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, Sir Banks, der zugleich einer der Kommissare der Afrikanischen Gesellschaft war, dass er mich für dieses Unternehmen vorschlagen wolle.
Der 22-jährige schottische Arzt Mungo Park erhält den Auftrag, das größte geografische Geheimnis seiner Zeit zu lösen.
Die Nigerfrage.
Erfahrene Leute für ein solches Afrika-Geschäft konnte man ohnehin kaum finden. Von daher war er ja immerhin schon durch verschiedene Ausbildungen gelaufen, war also auch vergleichsweise für diese Zeit schon recht gut qualifiziert. Und als junger Mensch konnte er die Strapazen besser überstehen als andere.
Meine Instruktion war einfach und bestimmt. Ich sollte bei meiner Ankunft in Afrika entweder durch Bambuk oder auf einem anderen, bequemeren Weg bis zum Niger vorstoßen, dann den Lauf und womöglich den Ursprung und das Ende dieses Flusses erforschen.
Außerdem soll er noch die Stadt Timbuktu, die Königin der Wüste, besuchen.
Wo man eben große Goldschätze vermutete. Auch das war eine Geschichte, die schon über Jahrhunderte schwange war, und das ist oft dann sozusagen kombiniert, die Suche nach dem Niger, verbunden auch mit der Suche nach Timbuktu.
Nach einer vierwöchigen Schifffahrt erreicht Mungo Park im Juni 1795 die Westküste Afrikas. Von dort aus fährt er auf dem Gambia-Fluss 150 Kilometer hoch zur kleinen englischen Handelsstation Pisania.
Dahinter ist undurchdringlicher Dschungel. Kein Europäer setzt freiwillig seinen Fuß da hinein. Die Sonne sticht, die Luft ist drückend, der Regenwald dampft.
Ich hätte das zu der Zeit, glaube ich, nicht gemacht. Natürlich, das war schon ein Himmelfahrtskommando.
Denn Mango Parks Reise ist ein gefährliches Ein-Mann-Unternehmen.
Es war in dem Sinne jetzt keine super geplante Expedition mit vielen Trägern und mit großer Mannschaft und mit viel Zeug, was spätere Expeditionen mit sich herumgeschleppt haben. Sondern er war da mehr oder weniger in einer kleinen Gruppe unterwegs, reiste mit leichtem Gepäck und war mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Er hatte noch für eine kurze Zeit des Weges Begleitung eines weiteren Europäers und dann waren zwei Diener und zwei Sklavenhändler typischerweise für die Zeit mit ihm unterwegs. Ich glaube, diese Mischung aus Abenteuerlust, aber natürlich auch Geltungssucht und der Hoffnung auf späteren Ruhm, aber auch ein gewisser Wissensdurst, also all diese Dinge kamen dann als Motivation zusammen. Und für jemanden, der jetzt zwar nicht irgendwie der Unterklasse angehörte, aber jetzt auch keine besonders etablierte Person war, war natürlich eine solche Expedition eine Riesenmöglichkeit, auch gesellschaftlich ganz nach oben zu kommen.
Wenn ich Erfolg habe, werde ich mir einen größeren Namen als jemals zuvor ein Mann erwerben.
Neben einem Straßenanzug zum Wechseln, einem Mantel, einer Decke und einem Sonnenschirm hat der Entdeckungsreisende noch einen Taschensextanten, einen Kompass, ein Thermometer und zwei Schrotflinten bei sich.
Mango Park erkrankt an einem Fieber, wahrscheinlich Malaria.
Das hat ihn wohl auch dann, weil er es überstanden hat, zumindest teilresistent gemacht. Das heißt, er war dann gegen Malaria einigermaßen geschützt. Und das war wichtig, weil gerade auch die Gegend, in der er unterwegs war, ja nicht zu Unrecht als Grab des Weißen Mannes galt, weil eben sehr viele Menschen den tropischen Fiebern zum Opfer fielen.
Die Zeit der Ruhe nutzt Mango Park zum Erlernen der Mandingo-Sprache der Einheimischen. Wieder gesund, dringt er weiter nach Osten in bislang von den Europäern unerforschte Gebiete vor.
Ich hatte nun unbegrenzten Wald und ein Land vor mir, dessen Einwohnern das zivilisierte Leben ganz fremd war und wovon die meisten einen weißen Mann wie einen Gegenstand der Neugierde oder der Plünderung betrachteten.
Die Sahelzone ist ein Streifen staubtrockenes Land, das Westafrika wie ein Hosenbund gürtet und sich von der Atlantikküste im Westen bis zum Tschadsee im Osten erstreckt. Darüber liegt die große Wüste, darunter die Regenwälder des tropischen Afrika.
Machen wir uns nichts vor. Es ist kein Picknick, das Leben im Sahel. Kargheit, Not und Launen der Natur. Alles ständige Gäste hier.
Im März 1796 wird Mango Park von den Mauren unter ihrem Herrscher Ali festgenommen und verschleppt.
Es ist wahrscheinlich, dass viele von ihnen vor meiner Ankunft nie einen Weißen gesehen hatten.
Schließlich ließen sie ihn seine Kleider 37 Mal an- und ausziehen, damit wechselnde Zuschauergruppen ihre sinnreiche Konstruktion bewundern konnten. Nach der 37. Demonstration brachte Ali seine Neugier darüber zum Ausdruck, warum Mango denn überhaupt in den Sahel gekommen sei.
Ich suche den Niger,
sagte Mango. Ali sah auf und fragte, gibt es in deinem Land keine Flüsse?
Einen seiner Diener verkaufen die Muslime als Sklaven, dem anderen gelingt es, mit den Reiseaufzeichnungen nach Gambia zurückzukehren.
Aus dem Tagebuch des Entdeckungsreisenden.
Ich war ein Fremder. Ich war unbeschützt und ich war ein Christ. Jeder dieser Umstände einzeln genommen ist ausreichend, um aus dem Herzen eines Mauren jeden Funken von Menschenliebe zu verbannen.
Er stirbt. Durch den langen, gewundenen Tunnel des Vergehens und Sterbens geht er der Vollendung im Staub der Generationen vor ihm entgegen. Er stirbt. Und zwar einfach vor Durst.
Und vor Hunger. Aber der Durst ist unmittelbarer.
Abends geben ihm die Mauren eine Handvoll Couscous und einen halben Becher mit einer gelblichen Flüssigkeit, sofern sie daran denken.
Heute haben sie es vergessen.
Nach 3 Monaten schafft Mango Park es, mit einem Pferd zu fliehen.
Aber nun war er praktisch ohne jede Unterstützung unterwegs, hatte auch nichts mehr, was er tauschen konnte, musste also selber auch dann um Nahrung betteln und um Unterkunft. Und das war natürlich eine äußerst strapaziöse Erfahrung. Und es ist schon ein Wunder, dass er da eigentlich lebend rausgekommen ist. Aber das hat natürlich seine spätere Aura umso stärker entfacht.
In London glaubt niemand mehr, dass Park noch lebt. Tatsächlich gelingt es ihm, sich bis an das Ufer des Niger durchzuschlagen. 20. Juli 1796.
Als ich nach vorn schaute, sah ich mit unendlicher Freude das großartige Ziel meiner Mission. Der lang gesuchte, majestätische Niger, glitzernd in der Morgensonne, so breit wie die Themse bei Westminster und langsam in östlicher Richtung fließend.
Mungo Park hat es geschafft. Als erster Europäer blickt er auf den sagenumwobenen Fluss.
Er war der Erste, der es beweisen konnte. iPads und iPhones, wo man schnell mal ein Foto machen konnte, gab es eben damals noch nicht. Aber diese Art der genauen Beschreibung ließ dann relativ gut nachvollziehen, dass er tatsächlich dort gewesen ist.
Abgerissen und halb verhungert reitet Mungo Park flussabwärts, muss aber schließlich aufgeben. Auf abenteuerlichen Pfaden kehrt der Schotte nach England zurück. Mungo Park wird als Held gefeiert und schreibt seinen berühmt gewordenen Reisebericht
»Reisen ins Innerste Afrikas«,
indem er geologische, geografische, botanische, aber auch politische und gesellschaftliche Verhältnisse ausführlich beschreibt. Der Afrika-Historiker Andreas Eckert.
Von daher war das nicht nur eine wichtige Quelle für Zeitgenossen, die natürlich irgendwann auch mit Afrika Geschäfte machen wollen, sondern für spätere Historikergenerationen, die über solche Reiseberichte durchaus vieles erfährt über die Gesellschaften und die Organisation der Wirtschaft und der Politik zu dieser Zeit. Und so viele andere schriftliche Quellen aus dieser Zeit haben wir ja dann auch gar nicht.
Parks Buch ist bis heute ein anerkannter Klassiker.
Es ist natürlich auch diese Geschichte des europäischen Heroen, der sich also in unwirtlicher Gegend durchschlägt und irgendwie überlebt und dabei auch noch weitgehend Gentleman bleibt.
Gegen viele Warnungen unternimmt Mungo Park 1805 eine zweite Expedition nach Afrika. Diesmal im Auftrag der britischen Regierung.
Mungo Park ist zurück auf der Bühne seines größten Triumphes.
Ich bin wieder in Afrika. Diesmal aber mit einer Schiffsladung Proviant und Tauschgütern. Kisten voll Waffen und Munition. Hinter mir habe ich die Regierung und neben mir meinen Schwager.
Diesmal soll die Expedition dem Niger bis zur Mündung folgen.
Sie passieren das sagenhafte Timbuktu. Eine Rast und Stadtbummel verbieten sich selbstverständlich, obwohl ihnen Bier und Obst, Butter und Brot längst ausgegangen sind. 40 Mal am Tag sieht Mungo auf seinen Kompass.
Treibe immer weiter Richtung Nord-Nordost. Jetzt wird sich weisen, ob der Niger in der Wüste verdunstet oder doch noch umschwenkt und uns ins Meer zurückträgt.
600 Meilen vor der Flussmündung werden sie von Einheimischen angegriffen.
Und dann gehen sie über Bord.
Zumindest in T.C. Boyles Roman Wassermusik.
Und es gibt da auch mehrere Geschichten. Aber sehr wahrscheinlich ist wohl, dass er und fast alle anderen auch dann ertrunken sind bei diesem Angriff und aber nun schon tot ins Wasser gefallen ist oder ertrunken ist. Das kann man im Nachhinein nicht mehr so richtig rekonstruieren.
Es ist ein Gefühl, wie ins Maul eines Hurricanes zu springen. Wie der Tanz mit einer Lawine. Denn nun werden sie begraben unter unzähligen, krachenden Tonnen von Wasser. Selbst die Felsen erzittern unter dem wuchtigen Ansturm.
In jedem Fall gab es wohl keine Überlebenden von dieser Expedition.
220 Jahre nachdem Mungo Park als erster Europäer den Niger gesehen hat, ist das Ufer des legendären Flusses längst besiedelt, sind die meisten seiner Geheimnisse gelüftet.
Aber trotzdem ist natürlich weiterhin ein extrem wichtiges Gewässer, was eben auch eine ganze Reihe von verschiedenen Ländern und Regionen verbindet. Und von daher immer noch ein wichtiger geografischer und auch politischer Ort in Afrika.
Mungo lauscht auf den Wind. Er hört etwas. Leise und entfernt, rhythmisch und fröhlich. Ein plätscherndes Geräusch wie von einer Flöte oder Harfe. Über eine Ebene, eine kleine Anhöhe hinauf und da ist er.
Der Niger.
Er schwebt in voller Verzückung, restlos von Sinnen, bis ihn das dunkle, dampfende Wasser mit mütterlicher Umarmung in sich aufnimmt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Mungo Park, der am 20. Juli 1796 den Niger erreichte. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.